Triggerwarnung. Der folgende Podcast enthält Inhalte, die für Betroffene von Gewalttaten beunruhigend sein können. Personen, die sich von dieser Warnung angesprochen fühlen, finden Hilfe beim Verein Frauen für Frauen oder auch beim bundesweiten Hilfetelefon gegen Gewalt unter der Telefonnummer 0800 116 016. Hallo, ich bin Anja Gammer, ein Mitglied des Vereins Frauen für Frauen in Ludwigsburg. Heute zum Internationalen Frauentag will unser Verein seine medialen Pforten öffnen und Sie, liebe Hörerinnen, einladen, Mitwisserinnen unserer Tätigkeit zu werden. Wir möchten Ihnen in Form dieses Podcastes Einblicke in eine Thematik ermöglichen, die 2020 besondere mediale Präsenz erlebt hat. Ein Thema, das sich sonst nur heimlich hinter den eigenen vier Wänden abspielt, über das man nur selten spricht, das aber doch für sehr viel Empörung sorgt, wird es in die Öffentlichkeit getragen. Personen, die unseren Verein schon kennen, wissen, von was ich spreche. Seit über 40 Jahren engagiert sich der Verein Frauen für das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt in Ludwigsburg. Folgend möchten wir Sie mitnehmen, Einblicke in unser Hilfeangebot zu gewinnen und Sie auffordern, beim Bedarf Betroffenen mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Beim Verein Frauen für Frauen e.V. finden Menschen Unterstützung, die von Gewalt betroffen sind, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, religiösen und kulturellen Hintergrund. Wenn wir im Folgenden von Gewalt sprechen, verstehen wir sie in all ihren Facetten und Formen. Das bedeutet, dass es nicht nur Gewalt ist, was offensichtlich durch körperliche Auseinandersetzungen geschieht, sondern Gewalt kann sich auch in psychischer und materieller Form auswirken. Unser gemeinnütziger und mildtätiger Verein gliedert sich in unterschiedliche Themengebiete. Unter unserem Dach finden sich sowohl die Fachberatungsstelle mit unterschiedlichen Themen, über die Sie, meine Kolleginnen, im Folgenden noch näher informieren wird. Außerdem begleiten wir Betroffene, die ein besonderes Schutzangebot benötigen, in unserem Frauenhaus. Geführt wird unser Verein von drei sehr engagierten ehrenamtlichen Vorständen. Noch mehr ehrenamtliche Unterstützung erhalten wir durch das Projekt LUFA. Da wir Sie einladen wollen, Mitwisserinnen zu werden, haben wir uns entschieden, keine Namen zu nennen. Wir möchten uns im Kampf für eine gewaltfreie Welt nicht in den Vordergrund stellen und durch die Anonymisierung ein Zeichen des Schutzes der erzählenden Frauen setzen. Folgend interviewe ich meine zwei Kolleginnen aus der Fachberatungsstelle und dem Frauenhaus. Nach den kurzen Einblicken in unsere Arbeit möchten wir Ihnen mit drei Erfahrungsberichten von Betroffenen das facettenreiche Problem von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt aus unterschiedlichen Perspektiven und Reichweiten aufzeigen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerin, gerne möchte ich direkt ins Gespräch mit meiner Kollegin starten. Hallo, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir ins Gespräch über deine Arbeit zu kommen.
Ja, sehr gerne.
Du bist tätig in der Fachberatungsstelle von Frauen für Frauen. Könntest du mir erzählen, was die Fachberatungsstelle ist und wie sie sich aufgliedert?
Die Fachberatungsstelle von Frauen für Frauen bietet Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Beratung an. Wir beraten persönlich oder auch telefonisch. Und auf Wunsch beraten wir auch anonym. Die Beraterin, die steht unter Schweigepflicht und die Frauen können täglich in unserer Sprechstunde von 9 bis 11 Uhr einen Termin vereinbaren.
Und woher weiß ich denn, was ich für eine Beratung benötige?
Also zum einen gibt es die Fachberatungsstelle bei häuslicher und oder sexualisierter Gewalt. Hier können sich Frauen beraten lassen. Die Themen, die sind sehr unterschiedlich. Beispielsweise aktuelle Übergriffe, Entscheidungsfindung bezüglich einer Strafanzeige, Informationen, wenn ich mich trennen möchte und es geht auch darum, Perspektiven entwickeln zu können. Die Interventionsstelle hat zum Ziel, die akut von häuslicher Gewalt Betroffenen zu beraten und zu schützen. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung von Betroffenen, auf deren direkte Anfrage, das heißt, wenn Sie anrufen hier direkt im Verein oder bei polizeilichen Platzverweisen bei häuslicher Gewalt, das heißt also, wenn es ein polizeilicher Einsatz zu Hause gegeben hat. Die Fachberatungsstelle bei Essstörungen umfasst die Beratung von Selbstbetroffenen, Eltern und deren Angehörigen, auch Präventionsarbeit beispielsweise für Schulen oder Multiplikatorinnen in Kooperation mit dem Gesundheitsamt gehören dazu.
Nun habe ich ja gehört, dass die Fachberatungsstelle ganz breit gefächert ist. Wie kann man sich denn bei Frauen für Frauen beraten lassen?
Also das geht natürlich persönlich, indem man hier in den Verein kommt, nach Terminvereinbarung, telefonisch und auch anonym.
Und wie viel Zeit ist für die Beratung eingeplant?
Für die Beratungen werden so circa 45 bis 60 Minuten eingeplant.
Wie kann ich und wie können sich die Hörerinnen denn so eine Beratung vorstellen bei dir?
Also da gibt es ein Erstgespräch und dort steht zu Beginn das gegenseitige Kennenlernen, um erstes Vertrauen zu schaffen und eine Beziehung aufzubauen. Dann gibt es Informationen bezüglich der Struktur der Beratung. Da wird dann auch nochmal die Schweigepflicht ein Thema werden. Und dann werden Anliegen geklärt. Und es geht dann über in die Themenaufarbeitung. Es werden die Anliegen geklärt, die individuell von der Klientin eingebracht werden. Und darüber wird dann gesprochen. Die Klientin muss hier nichts erzählen, über das sie nicht sprechen will.
Okay. Können Personen denn auch öfters zur Beratung kommen bei dir?
Ja, es gibt die Möglichkeit, sich öfters beraten zu lassen. Das ist auch was Individuelles, was sich in der Beratung herauskristallisiert, ob noch mehr Beratungen gewünscht sind und wie man die dann vereinbart.
Okay. Ich nehme mit, dass der Beratungsprozess bei dir sehr individuell ist und auf deine Klientinnen zugeschnitten. Fallen denn bei der Beratung irgendwelche Kosten an?
Nein, die Beratungen im Verein Frauen für Frauen sind kostenfrei.
Nun kann ich mir vorstellen, dass nicht nur Betroffene bei euch in der Beratungsstelle anrufen, um Beratung zu bekommen, sondern wahrscheinlich auch besorgte Angehörige oder Freunde. Haben denn auch solche Personen die Möglichkeit, sich bei Frauen für Frauen beraten zu lassen?
Auch für Angehörige gibt es die Möglichkeit, sich telefonisch, persönlich oder auch anonym beraten zu lassen. Dies gilt auch für Freunde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwer ist, eine mir sehr nahestehende Person unter Gewalt leiden zu sehen. Was meinst du, wie reagiert man am besten, wenn man Mitwisserin von einer Gewalttat wird?
Also am häufigsten sprechen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, mit vertrauten Personen. Von großer Bedeutung ist es, dies belegen auch Studien, wie diese Personen darauf reagieren. Wichtig ist eine klare Verurteilung von Gewalt und das Signalisieren einer solidarischen Unterstützung, einer solidarischen Haltung. Bitte keine Schuldzuweisungen der Betroffenen gegenüber aussprechen. Die Schuld allein trägt die Person, die Gewalt ausgeübt hat. Es ist wichtig, den Raum zu schaffen, damit die Betroffenen über das Erlebte sprechen kann. Und sie dabei ernst nehmen, ohne sie zu Handlungen zu drängen. Also du musst, du sollst unbedingt ganz dringend oder solche Dinge. Und niemand muss alleine damit fertig werden. Es gibt professionelle Hilfe.
Nun, wenn ich an das Thema sexualisierte Gewalt denke, dann kommen mir Ideen von Übergriffen von Fremden auf Partys oder im Park ins Gedächtnis. Was meinst du aus deiner Erfahrung? Sind die Täter denn den Betroffenen unbekannt?
Natürlich gibt es die Übergriffe beispielsweise im Park von Fremden. Oftmals kennen sich jedoch Täter und Opfer, sind miteinander verheiratet oder sind zusammen in einer Partnerschaft. Viele Frauen versuchen, die sexualisierte Gewalt, die sie in ihrer Partnerschaft erleben, nicht als Vergewaltigung anzusehen. Erst im vertrauten Gespräch erzählen sie über erzwungene Handlungen.
Das bedeutet, du würdest sagen, dass viele Täter den Betroffenen eher bekannt sind?
Ja, genau.
Okay. Nun möchte ich noch auf ein Thema eingehen in unserem Gespräch, das uns alle 2020 und leider auch 2021 noch weiter beschäftigen wird. Es geht um das Thema der Pandemie. Was meinst du, was für Auswirkungen hat denn die Pandemie auf das Familienleben?
Also die Pandemie, die macht sehr wohl was mit Familien. Hier sind die Zahlen auch gestiegen, was Gewalt, gerade auch Gewalt gegen Kinder betrifft. Leider bringt eine Pandemie auch mit sich, dass die Kommunikation untereinander zurückgeht und somit auch die Möglichkeit oder die Gelegenheit, sich Personen anzuvertrauen. Und auch die Möglichkeiten, mehr über Hilfsangebote, also ich spreche jetzt gerade dieses Mund-zu-Mund-Propaganda an, zu erhalten.
Vielen Dank für deine Offenheit und für das Gespräch über deine Arbeit. Nun zum Schluss unseres Gespräches möchte ich dich noch etwas ganz Persönliches fragen. Dem Verein Frauen für Frauen ist es wichtig, dass wir nicht nur Betroffene beraten, sondern auch eine Botschaft in die Öffentlichkeit hinaustragen. Was hättest du denn für politische Forderungen?
Also in allererster Linie eine ganz dringende politische Forderung wäre die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Denn wenn sich eine Frau entschließt, aus der von Gewalt geprägten Beziehung rauszugehen und sich auch räumlich zu trennen, scheitert es oft daran, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Eine weitere Forderung wäre die Schaffung von Therapieplätzen, von mehr Therapieplätzen. Denn auch hier ist für die Frau unendlich frustrierend, monatelang auf ein Erstgespräch bei einer Therapeutin zu warten.
Vielen Dank für das Gespräch mit dir.
Sehr gerne.
So, nach dem ersten sehr informativen Gespräch mit meiner Kollegin von der Fachberatungsstelle sitzt nun meine Kollegin des Frauenhauses vor mir. Hallo, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns ins Gespräch zu kommen.
Hi, freut mich sehr gerne.
So, zum Beginn des Themas möchte ich dich ganz klar erst einmal fragen, was ist denn überhaupt ein Frauenhaus?
Also ein Frauenhaus ist eine Schutzunterkunft für Frauen und dessen Kinder, die aufgrund von häuslicher Gewalt ihr Zuhause verlassen müssen. Und da die Frauen dann oftmals auch noch im Frauenhaus bedroht sind, hat das Frauenhaus als Schutzunterkunft Besonderheiten. Und das eigentliche Hauptmerkmal ist dabei, dass die Adresse des Frauenhauses streng geheim gehalten wird und somit die eigentliche Unterkunft für Dritte nicht auffindbar ist. Und an sich leben die Frauen im Frauenhaus jedoch ein selbstständiges Leben, organisieren ihren Alltag selbst und bekommen dann an den Werktagen Unterstützung durch uns Sozialarbeiterinnen.
Wenn du jetzt die hohen Schutzfaktoren des Frauenhauses betonst, was bedeutet das denn? Wer kann denn in einem Frauenhaus Schutz finden?
Wie ich bereits erwähnt habe, bieten wir die Frauenhausplätze für die Frauen an, die eben vor der häuslichen Gewalt flüchten müssen mit ihren Kindern. Und dabei geht die Gewalt dann oftmals vom Lebensgefährten aus. Jedoch kann es genauso gut sein, dass die Eltern, Geschwister oder aber auch die älteren Kinder, die noch im Elternhaus mitwohnen, die Gewalttäter sind. Die meisten Frauen kommen dann mit den Kindern gemeinsam zu uns ins Frauenhaus. Im Jahr 2020 haben dann somit zum Beispiel 30 Frauen mit rund 31 Kindern bei uns im Frauenhaus gelebt.
Okay, wie ich das jetzt gerade verstanden habe, heißt es, dass in einem Frauenhaus jede Frau willkommen ist, die Betroffene von häuslicher Gewalt ist. Gibt es denn irgendwelche Faktoren, die eine Unterbringung im Frauenhaus ausschließen würden?
Also an sich möchten wir keine Grenzen setzen, wer ins Frauenhaus kommen darf. Es ist also völlig egal, welche Nationalität, Religion, sexuelle Orientierung oder Sexualität die Frauen mit sich bringen. Jede, die Hilfe benötigt aufgrund von häuslicher Gewalt, kann in einem Frauenhaus Zuflucht finden. Allerdings gibt es die eine Grundvoraussetzung für die Frauen, dass die sich eben selbstständig versorgen können und beispielsweise jetzt nicht aufgrund von einer psychischen Störung verhindert sind, im Alltag ohne fremde Hilfe leben zu können. Natürlich sind wir Sozialarbeiterinnen unter der Woche für unsere Klientinnen da. Und da versuchen wir auch, die dann zu unterstützen, wo wir nur können. Allerdings können wir halt keine Grundversorgung, Psychotherapie, psychiatrische Betreuung oder aber auch Pflege gewährleisten. Wir unterstützen die Frauen dann eher bei finanziellen Angelegenheiten, Strafanzeigen, gerichtliche Themen, Jugendamtssachen und so weiter. Und vor allem versuchen wir halt, die Frauen durch unsere psychosoziale Beratungen aufzufangen, um ihr eigenständiges Leben fern von Gewalt in Angriff nehmen zu können. Also ganz nach der Devise Empowerment. Das wiederum bedeutet aber auch, dass die Kinder gut versorgt sein müssen durch die Mütter. Wir können die Mütter in Erziehungsfragen jetzt nicht wie ein Mutter-Kind-Heim unterstützen. Allerdings, dass wir die Mütter in den schwierigen Situationen entlasten können und dass die Kinder ebenfalls gut aufgefangen werden, haben wir vom Verein viele Angebote für die Kinder. Durch unsere Sonderpädagogin haben die Kinder zum Beispiel auch eigene Sprechzeiten und können dann einzeln betreut werden. Und können sich dann auch mit ganz privaten Fragen, wo man jetzt zum Beispiel vor der Mutter nicht ansprechen möchte, an eben unsere Sozialpädagogin oder Sonderpädagogin wenden. Außerdem organisieren wir in der Regel Ausflüge gemeinsam mit den Kindern oder wir feiern zusammen Feste wie Laterne, Nikolaus, Weihnachten, Geburtstage und so weiter. Dann haben wir auch manchmal oder regelmäßig eigentlich Projekte, wie zum Beispiel jetzt, wenn Corona das zulässt, wird ein Kunstprojekt anfangen, gemeinsam mit den Kindern im Frauenhaus. Außerdem gibt es dann noch die Kindergruppe Kids und Kids Plus, also Kinder im Zentrum. Und das ist ein Angebot extra für die Kinder, die aus Familien kommen mit Gewalterfahrungen. Hierbei bekommen die Kinder dann eben die Möglichkeiten, das Erlebte spielerisch aufzuarbeiten und bekommen auch das Gefühl, dass sie nicht alleine damit sind, was sie erlebt haben. Das Angebot gilt nicht nur für unsere Kinder im Frauenhaus, sondern das Angebot gilt für alle Kinder, die zu Hause Gewalt erleben mussten oder miterlebt haben. Um jetzt aber wieder zurück zum Anfang zu kommen, noch eine kurze Anmerkung, wer eigentlich ins Frauenhaus kommen darf. Mhm. Ein wichtiger Faktor ist auch noch, dass die Frauen volljährig sein müssen. Denn wenn eine Frau jetzt zum Beispiel noch unter 18 Jahren ist, ist das Jugendamt zuständig dafür, dass die Frau in Sicherheit kommt.
Interessant, danke. Nochmal zusammengefasst bedeutet das für mich, dass die Frauen, die in der Lage sind, sich selbst und ihre Kinder zu verpflegen, gerne willkommen sind in einem Frauenhaus. Und dass du als Sozialarbeiterin eher für die Bereiche Resilienzstärkung im Hintergrund agierst.
Genau.
Okay. Nun möchte ich noch auf eine andere Thematik mit dir eingehen. Und zwar liest man immer wieder von Zahlen, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird, zum Beispiel in Deutschland. Oder 2019 hat die Kriminalstatistik des Bundes knapp 115.000 Frauen gezählt, die betroffen von partnerschaftlicher Gewalt waren, die dies zur Anzeige gebracht haben. Das sind natürlich nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer sind wahrscheinlich um einiges höher. Wenn ich das so lese, gehe ich davon aus, dass die Beratungsangebote auch sehr breit gefächert sein müssen. Wie viele Plätze hat denn das Frauenhaus Ludwigsburg?
Also in Ludwigsburg haben wir rund 19 Plätze für Kinder und Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
Und meinst du, das reicht aus?
Also tatsächlich sind die Frauenhausplätze ziemlich knapp. Die Relation, dass wir mit den 19 Plätzen theoretisch für den ganzen Landkreis Ludwigsburg mit rund 520.000 Einwohnern zuständig sind, kann einem vielleicht ein bisschen vor Augen führen, wie knapp und wie wenig es die Frauenhausplätze tatsächlich gibt. Hinzu kommt auch, dass wir oftmals die Frauen aus anderen Landkreisen aufnehmen, da bei denen sonst die Gefährdung zu hoch ist, beziehungsweise auch im eigenen Landkreis vielleicht einfach kein Frauenhausplatz frei ist. Auch bei uns müssen wir viele Fragen aufgrund des Platzmangels an unsere Kolleginnen weiterleiten, und dann sozusagen für die Anfragen Plätze in anderen Landkreisen organisieren. Das heißt, wenn also eine Frau aufgrund von der Bedrohung, weil die zu hoch ist im eigenen Landkreis oder wenn es dort keinen Platz gibt, ist es kein Problem, auch in einem anderen Landkreis einen Frauenhausplatz zu finden. Dabei können wir die Frauen dann auch telefonisch in unserer Sprechstunde unterstützen, da die Frauenhäuser alle sehr gut miteinander vernetzt sind.
Das heißt, dass Betroffene bei euch in der Sprechstunde anrufen und dann entweder in Ludwigsburg oder in einem anderen Landkreis einen Frauenhausplatz bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wer Hilfe benötigt, kann jeden Tag bei uns von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr bei uns in der Sprechstunde anrufen. Da kann man dann uns die Situation schildern und dann können wir gemeinsam mit der Frau entweder nach einem Frauenhausplatz bei uns schauen oder eben in einem anderen Landkreis. Oftmals werden die Frauen aber auch zum Beispiel durch andere Beratungsinstitutionen an uns weitervermittelt oder durch Bekannte. Also wenn ihr da draußen jemanden kennt, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, könnt ihr gerne bei uns anrufen und wir suchen dann gemeinsam nach einer Lösung. Aber in Notfallsituationen gilt immer, die Polizei ohne zu zögern anzurufen. Denn die Polizei ist auch ziemlich gut mit uns vernetzt und könnte dann zum Beispiel auch eine Option darstellen, dass man ins Frauenhaus vermittelt wird. Und außerdem zum Schluss gibt es dann noch das bundesweite Hilfetelefon, welches rund um die Uhr besetzt ist. Da kann man sich dann zum Beispiel auch dran wenden und wird telefonisch unter der Nummer 0800 116 016 beraten. Und dadurch kann dann zum Beispiel auch eine Vermittlung zu uns nach Ludwigsburg ins Frauenhaus erfolgen oder ein anderes Frauenhaus.
Zusammengefasst heißt es, jemand, der von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen ist, sollte sich nicht scheuen, Hilfe zu holen.
Auf jeden Fall.
Egal ob bei Frauen für Frauen, bei der Polizei, beim bundesweiten Hilfetelefon oder auch bei anderen Institutionen.
Ja, genau.
Okay. Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich dich ganz gern fragen, ob du Wünsche und Forderungen an die Politik hast.
Also wie ich es vorher schon angesprochen habe, die Frauenhausplätze sind auf jeden Fall zu knapp. Da ist auf jeden Fall auch noch ein großer Handlungsbedarf. Und eine andere Sache wäre auf jeden Fall auch noch das allgemein bekannte Wohnungsproblem, also die Wohnungsnot. Das sind vor allem Menschen in besonderen Lebenslagen, wie unsere Frauen im Frauenhaus, ganz besonders davon betroffen. Mhm. Weil man muss sich hierbei einfach vorstellen, dass die Frauen ins Frauenhaus kommen, um dort Sicherheit zu finden, weil die zu Hause akut in Gefahr waren, von Gewalt betroffen sind und das Frauenhaus bietet einfach eine Lösung, der Gefahr zu entkommen. Der Schritt ins Frauenhaus zu gehen bedeutet aber jetzt nicht nur Sicherheit zu finden, sondern auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass es bedeutet, die Frauen verlassen ihr gewohntes Umfeld und ihr gewohntes Leben und lassen das alles hinter sich. Das heißt, gute Bekannte, Nachbarn, Arbeitsstellen, Freunde, Familien, Eigentum, persönliche Gegenstände, fast alles wird dabei eigentlich zurückgelassen. Einfach nur aus dem Grund, weil die Familie nicht die Möglichkeit hat, sich in ihrem eigenen Zuhause sicher zu fühlen. Und das ist ein Riesenschritt, dann ins Frauenhaus zu kommen. Und vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten ist es super schwierig, dann im Frauenhaus Fuß zu fassen, neue Freunde zu finden, Arbeit zu finden, einfach ein ganz normales Leben zu führen. Das zeigt einfach ganz deutlich, dass natürlich ist Frauenhaus eine gute Lösung, um von der Gewaltsituation in erster Linie zu entkommen, aber es ist auch keine Dauerlösung. Auch wenn wir Sozialarbeiterinnen noch so viel nach dem Motto Empowerment arbeiten und gemeinsam mit den Frauen daran arbeiten, wieder selbstständig leben zu können, eigenes Leben zu führen, nicht mehr bestimmt durch den Ex-Lebenspartner zum Beispiel, spielt dabei dann vor allem die eigene Wohnung eine riesengroße Rolle. Das ist dann sozusagen der finale Abschluss von dem ganzen Prozess, was die Frauen da durchstehen mit ihren Kindern. Und eben den finalen Abschluss zu erreichen, stellt so oft so ein großes Problem dar. Und das sind wir zum Beispiel super dankbar für Kooperationen mit Projekten, die Wohnungen für Menschen in so besonderen Lebenslagen bereitstellen, da auf dem normalen Wohnungsmarkt unsere Frauen kaum eine Chance haben. Das sind alleinerziehende Mütter, überwiegend Leistungsempfängerinnen. Das macht natürlich die Suche auf dem normalen Wohnungsmarkt, sage ich jetzt mal, super schwierig.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, und die Situation ist ja sowieso schon super belastend für die Frauen. Und dann stellt es oftmals eben nochmal einen Rückschlag dar, wenn die schon in die Startlöcher stehen, das eigene Leben jetzt zu starten ohne Gewalt, dann kann das ganz schön ausbremsen, wenn es keine Wohnung gibt. Und da ist eben unser Appell ganz klar an die Politik, dass auf dem Wohnungsmarkt was getan werden muss, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Weil es kann es halt natürlich nicht sein, dass die Frauen gezwungen sind, ihre Wohnung zu verlassen aufgrund von der häuslichen Gewalt und dann im Endeffekt die Obdachlosigkeit nach dem Frauenhaus sozusagen der finale Abschluss werden. Ja.
Mit dieser ganz klaren Forderung würde ich unser Gespräch nun beenden. Danke dir für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Nach diesen zwei sehr informativen Interviews von meinen Kolleginnen möchte ich mich nun so weit aus dem Fenster lehnen und sie als Mitwisserinnen betiteln. Im Bewusstsein darüber, dass die Thematik nicht einfach zu verdauen ist, besonders für Personen, die nie damit in Kontakt getreten sind. Um ihnen etwas näher bringen zu können, was es heißt, Betroffene von Gewalt zu sein, haben sich zwei mutige Frauen und ein mutiges Kind getraut, ihr Erlebtes aufzuschreiben. Zum Schutz der Personen sind alle Namen anonymisiert. Vorgelesen werden die Lebensgeschichten von anderen Personen, um aufgrund der Stimme ein Erkennen der Person auszuschließen. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Mitwisserinnen zu werden
und unserem Podcast aufmerksam zu folgen. Wenn nun Fragen zum Thema aufgekommen sind, können Sie sich gerne direkt an den Verein Frauen für Frauen wenden. Weitere Infos finden Sie aber auch unter der Homepage www.frauenfuerfrauen-lb.de. Nun verabschiede ich mich und möchte das Mikrofon weiterreichen an drei starke Personen, die sich als Überlebenskünstlerinnen erwiesen haben. Vielen Dank.
Mein Name ist, eigentlich ist es egal, was mein Name ist. Es hieß, ich soll etwas von meiner Geschichte erzählen. Ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Meine Geschichte endete, als ich mit 9 Jahren meine Mutter verlor. 6 Wochen später starb mein Vater, meine so geliebten Eltern. Sie nahmen mit sich mein Lächeln. Ich zog zu meiner Tante und heiratete mit 18 Jahren meinen Cousin. Und ab da begann meine neue Geschichte. Meine Tante wollte, dass wir heiraten. Mein Onkel wollte, dass wir heiraten. Und mein Cousin wollte mich. Mit meinem Cousin war ich groß geworden und jetzt sollte ich seine Frau werden. Meine Tante hatte immer gesagt, dich wird niemals jemand aus unserem Dorf heiraten. Sei doch froh, dass er bereit ist, dich zu nehmen. Irgendwie konnte ich ihr nicht widersprechen. Ich war allein. Ich hatte sonst keine Familie, keine Geschwister, keine Freundinnen. Immerhin haben mich meine Tante und mein Onkel bei sich aufgenommen. Ich fühlte mich ihnen schuldig. Nach unserer Hochzeit wohnten wir weiter bei meiner Tante. Sie gaben uns in ihrem Haus ein Zimmer und sie wollten, dass ich dafür den Haushalt übernehme. Und das tat ich. Ich kochte für die Familie, putzte, kümmerte mich um die Wäsche. Eine Zeit lang habe ich Einkäufe getätigt und für meine Tante Sachen erledigt. Mein Cousin, der nun mein Mann war, hat kaum etwas mit mir unternommen. Wenn er zu Hause war, hat er sich mit seinen Eltern unterhalten und wollte nicht, dass ich dabei bin. Und irgendwann wollte er auch nicht, dass ich das Haus verlasse. Er sprach nicht viel mit mir. Und wenn ich etwas fragte, wurde er wütend. Seine Antworten waren häufig, weil ich es will oder weil ich es dir sage. Eines Tages kam er und drückte eine Tasche auf meine Brust und sagte, »Hier, pack deine Sachen, wir gehen. Wir verlassen das Land.« Und er fing an, seine Sachen zu packen. Ich war wie gelähmt. Ich fragte ihn, wohin, warum? Und ich bekam keine Antwort. Ich sagte, dass ich mich gerne von meinen Eltern verabschieden möchte. Und er sagte, wenn du nicht jetzt sofort mit mir mitgehst, kannst du zu deinen Eltern gehen. Aber dann bleibst du auch bei ihnen auf dem Friedhof. 2 Monate später waren wir in Deutschland angekommen. In den letzten 2 Monaten hatten wir nur ein paar Sätze miteinander gesprochen. Er war immer so wütend. Seine Blicke machten mir Angst. Und so blieb ich immer still. Er wurde immer wütender und ich wurde immer ruhiger. Wir hatten in vielen Heimen gewohnt und waren in vielen Städten. Inzwischen hatten wir einige Familien aus unserem Heimatland kennengelernt. Er hatte viele Freunde und hat sich oft mit seinen Freunden getroffen, kam spät nach Hause oder gar nicht. Wenn er nach Hause kam, war er immer wütend. Ich traute mich nicht, ihn zu fragen, wo er war oder wo er übernachtet hatte. Ich hatte immer Angst, dass er noch wütender wird und dass er mich schlägt. Irgendwann tat er das. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wann er mich das erste Mal geschlagen hat. Er hat mich in den 6 Ehejahren so oft geschlagen, dass ich nicht mehr weiß, wann es angefangen hat. Wir hatten inzwischen 3 Kinder, 3 unschuldige Kinder, die nichts gesehen hatten außer Streit und Schläge. Ich wusste nicht, was ich tun konnte. Ich fühlte mich sehr allein. Mit den anderen Frauen konnte ich nicht reden. Ihre Männer waren mit meinem Mann befreundet, wenn er das mitbekommen hätte. Ich war noch nie allein irgendwo hingegangen. Ich konnte kein Deutsch und so versuchte ich in meiner Verzweiflung immer mehr nachzugeben. Alles so zu tun, wie er das wollte, damit er sich nicht aufregt. Es gelang mir aber nicht. Er fand immer etwas, was ihn wütend machte. Wenn ihm das Essen nicht schmeckte, so warf er alle Teller an die Wand. Und ich dachte immer an meine Kinder, meine unschuldigen Kinder. Ich wollte sie so gerne beschützen, aber ich war so schwach, fühlte mich allein und ich hatte Angst. Ich hatte große Angst. An einem Samstag kamen wir vom Einkaufen zurück. Ich war dabei, die Einkäufe auszupacken. Die Kinder haben gespielt und er legte sich hin. Plötzlich hörte ich ihn, wie er die Kinder anschrie, sie sollen ruhig sein. Er kam in die Küche, schlug auf mich ein und sagte, ich soll schauen, dass die Kinder ruhig sind. Sonst würde er dafür sorgen, dass sie keinen Ton mehr von sich geben. Ich ging raus und wollte sie zu mir in die Küche nehmen. Er war wütend. Ich sagte, das sind Kinder, sie spielen nur. Aber sie spielten nicht mehr. Sie weinten und versteckten sich vor Angst hinter mir. Er zog seinen Gürtel raus und schlug damit die Kinder. Und er schlug damit die Kinder. Und er schlug auf mich ein, während ich versuchte, ihn von den Kindern fernzuhalten. Und dann ging er. Er hat seine Sporttasche genommen und ist zum Fußballspielen zu seinen Freunden gegangen. Und jetzt war ich wütend. Ja, ich war wütend. Mich hatte viele Jahre geschlagen, aber meine Kinder. Ich sagte mir, meine Kinder wird er nie wieder schlagen. Ich habe meine Papiere gesucht, meine Kinder genommen und bin zur Polizei gegangen. Dass ich kein Deutsch sprach, war nicht mehr das Problem. Sie konnten sehen, was er angerichtet hatte. Meine Verletzungen waren sichtbar. Unsere Verletzungen waren sichtbar. Die Polizei hat uns nach Hause begleitet. Ich habe unsere Sachen gepackt und wir wurden ins Frauenhaus gebracht. Ich wusste bis dahin nicht, was ein Frauenhaus ist. Jetzt weiß ich das. Das war die Rettung für mich und meine Kinder. Wir haben viele Monate im Frauenhaus gewohnt. Ich habe im Frauenhaus gelernt zu leben. Die Frauenhausmitarbeiterinnen sind meine Familie. Ich habe sonst niemanden. Inzwischen kann ich etwas Deutsch. Ich kann Deutsch lesen und schreiben. Ich besuche einen Deutschkurs und wohne allein mit meinen 3 Kindern. Er darf die Kinder nicht sehen und er ist auch nicht mehr mein Ehemann. Und ich bin auch nicht mehr seine Ehefrau. Wir sind geschieden. Dass ich das je schaffen werde, hätte ich niemals gedacht. Aber ich habe es geschafft. Es gab Menschen, die mir geholfen haben, an mich zu glauben. Es ist egal, wie ich heiße. Ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter und ich bin nicht mehr allein. Und nun beginnt meine neue Geschichte.
Mein Name ist Lara. Ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Mama und meinem Bruder Leon zusammen in Ludwigsburg. Wir leben hier erst seit ungefähr 4 Jahren. Davor haben wir zusammen mit unserem Papa in einer anderen Stadt gewohnt. Dort konnten wir aber nicht bleiben. Es gab viel Streit bei uns zu Hause. Papa war sehr oft wütend. Immer wenn er wütend war, hat er laut gebrüllt und ich hatte dann große Angst. Meistens war Papa abends wütend, wenn er nach Hause kam von der Arbeit. Mama hat uns dann schnell ins Bett gebracht und ich glaube, dass sie oft dachte, wir schlafen und hören den Streit nicht. Aber ich habe mich unter meiner Decke versteckt und habe alles gehört. Einmal bin ich wieder aufgestanden und habe durch den Türspalt ins Wohnzimmer geschaut. Da habe ich gesehen, wie der Papa die Mama geschlagen hat. Im Kindergarten hat meine Erzieherin einmal gesagt, dass man nicht schlagen darf und dass man Menschen, die man gerne hat, nicht wehtun darf. Aber warum tut Papa sowas? Hat er Mama, Leon und mich nicht mehr lieb? Am Anfang war Papa nicht so oft wütend, aber dann wurde es immer mehr. Einmal, das war an einem Wochenende, da gab es wieder Streit. Mama wollte mit uns auf den Spielplatz, da wurde Papa wieder böse. Er wollte, dass wir zu Hause bleiben. Dann hat er die Mama so fest getreten, dass sie auf den Boden gefallen ist. Sie hat geweint. Ich bin schnell zu ihr gerannt, ich wollte Mama helfen, aber dann hat Papa auch mich gehauen. Ich wollte Mama doch nur beschützen. Aber Papa ist stärker als wir. Wenn Papa nicht zur Arbeit musste, wollte ich gar nicht in den Kindergarten gehen, weil ich dann so große Angst hatte, dass Papa wieder böse wird und Mama etwas passiert. Im Kindergarten habe ich dann geweint und gesagt, dass ich nach Hause mag. Sie haben nicht verstanden, warum ich nach Hause will. Aber ich konnte ja auch niemandem erzählen, was zu Hause passiert. Und dann ging an einem Tag alles ganz schnell. Papa war nicht zu Hause und Mama hat plötzlich angefangen, einen Koffer zu packen. Sie hat mich in den Arm genommen und gesagt, dass wir nun in eine andere Wohnung fahren werden. Sie sagte, dass wir dort in Sicherheit seien und Papa uns dann nichts mehr tun kann. Mama, Leon und ich sind dann in ein Frauenhaus gezogen. Es war in einer anderen Stadt und wir sind eine ganze Weile gefahren, bis wir dort waren. Wir haben dort ein Zimmer bekommen und mit anderen Frauen und Kindern zusammen gewohnt. Die anderen Kinder haben mir auch erzählt, warum sie dorthin gezogen sind. Und da habe ich gemerkt, dass ich gar nicht alleine bin. Ich dachte immer nur, bei uns zu Hause passieren diese schrecklichen Dinge. Am Anfang war alles ganz neu und fremd für mich. Ich vermisste meine Freunde aus dem Kindergarten. Aber dann kam ich in einen neuen Kindergarten. Und ich war froh, dass ich dort schnell Freunde gefunden habe. Meiner besten Freundin Mia habe ich gemeinsam mit Mama Briefe und Bilder geschickt. Mama hatte viele Gespräche mit den Sozialarbeiterinnen, die dort im Frauenhaus gearbeitet haben. Sie haben uns geholfen und sich um uns gekümmert. Wir waren hier in Sicherheit und Papa konnte uns nicht finden. Mit den anderen Frauen und Kindern haben wir viele Ausflüge gemacht und gemeinsam Feste gefeiert. Ich weiß noch, dass einmal der Nikolaus zu uns kam und uns allen Geschenke gebracht hat. Und im Sommer, da gab es ein großes Fest und wir haben gemeinsam gegrillt und Spiele gespielt. Das war toll. Mama hat wieder viel mehr gelacht. Sie hat sich mit den anderen Frauen gut verstanden und sie wurden Freundinnen. Leon und ich mochten die anderen Kinder auch und wir haben viel zusammen gespielt. Wir haben eine ganze Weile im Frauenhaus gewohnt. Aber dann hatten wir sehr viel Glück und haben endlich eine eigene Wohnung gefunden. Dort wohnen wir jetzt. Mama, Leon und ich.
Warum habe ich diesen Mann geheiratet? Ich weiß es nicht. Oder vielmehr, vielleicht weiß ich es doch. Heute denke ich, er war genau der Richtige für mich im Sinne von passend, meinem Vater nicht unähnlich. Nur wusste ich das damals, als wir heirateten, noch nicht. Ich glaubte eher, sehr erleichtert, er sei ganz anders, so beherrscht, kein bisschen jähzornig. Ich dachte, er wird dich niemals schlagen, wie ich es von meinem Vater kannte. Das tat er auch nicht, zumindest anfangs nicht. Dass man auch anders zuschlagen kann, begriff ich erst viel später und dass wir uns von Anfang an nicht gut taten, auch. Da waren wir längst verheiratet, hatten Kinder, er Karriere, ich kein Einkommen. Da war es fast zu spät. Dabei hatte ich sehr rasch geheiratet. Nicht jung, aber flott, als müsste ich es möglichst schnell hinter mich bringen, ehe ich es mir anders überlegte. Ich war die erste von meinen Geschwistern, die heiratete und erfüllte damit prompt, was mein Vater stets über mich orakelt hatte. Bei der Hochzeit hielt er das Foto hoch, stolz, wie zum Beweis. Darauf bin ich keine 2 Jahre alt und trage einen Hut mit breiter Krempe. Ich wusste immer, prahlte mein Vater, meine Jüngste kommt als Erste unter die Haube. Dabei war unter der Haube ohnehin der einzige Platz, den er sich für eine Frau vorstellen konnte. Meine Mutter macht es nicht anders. Wenn ich es recht bedenke, gab es keine einzige Frau in meiner Familie, die einem Beruf nachging und sich nicht über ihren Mann definiert hätte. Meine Mutter, die mir trotz ständiger Streitigkeiten vorlebte, wie man in einer unglücklichen Beziehung ausharrt, in der allein der Mann das Sagen hat, drängelte sogar, dass ich endlich heiraten sollte. Kaum war ich verheiratet, sagte sie, wann bekommst du Kinder? Alles schien vorgezeichnet und ich so gefügig, dass ich mich heute dafür ohrfeigen könnte. Damals freilich kam mir das nicht in den Sinn. Ich war es, die heiraten wollte. Ich wünschte mir Kinder. Niemand sonst verlangte es von mir. Außerdem würde ich jetzt glücklich sein. Das war man doch als verheiratete Frau, zumal als Mutter. Glücklich an der Seite eines erfolgreichen Mannes, der Karriere macht oder besser, hinter seinem Rücken, diesen breiten, starken Rücken, den Frau stets freizuhalten hat und von allem Unwill des Alltags, allesamt nur Kinderkram und das im Wortsinn, denn schwupps hatten wir bald 3. Mein Mann war beschäftigt und häufig unterwegs. Er ging auf Geschäftsreisen und war einmal zu Hause, seinen Hobbys nach. Er brauche das zur Erholung. Gönnst du mir das nicht? Fragte er, als ich bat, ob nicht das Blasen im Posaunenchor zu einer anderen Zeit stattfinden könne, während ich zeitgleich 3 hungrige Kinder abfütterte und ins Bett brachte, alleine. Das erinnerte mich dunkel an etwas, das meine Mutter mal erzählte. Mein Vater pflegte sie morgens, wenn er ins Büro ging, mit den Worten zu verabschieden, schlaf schön. Währenddessen hingen ihr 2 quengelnde Kleinkinder, meine Geschwister, am Rockzipfel und mich, die Jüngste, trug sie auf dem Arm. Die Jahre vergingen dennoch, schneller als die Tage, die sich endlos dehnten. Wir Eheleute hatten nicht viel gemeinsam und teilten bald noch weniger. Die Kinder hielten mich auf Trab, verfiel ich ins Grübeln, kippten sie ein Saftglas um. Dann wischte ich die Pfütze auf und vergaß, was ich hatte denken wollen. Nur mein Körper rebellierte. Beim Unkrautzupfen klappte ich zusammen. Die Ärztin stellte eine Autoimmunerkrankung vor. Das war nicht weiter schlimm, dagegen ließen sich Tabletten schlucken. Mein Mann vergaß, dass ich seit Tagen auf die Diagnose bangte. Schlimmer war es, als die Ärztin mich mit Verdacht auf Krebs ins Krankenhaus schickte. Auch die Biopsie übersah mein Mann und ich gestand mir ein, dass ich für ihn nichts weiter war als eine nette Halskette, die man sich nach Belieben umlegt, bloß um sie, kaum ist man ihrer überdrüssig, wieder tief in der Schatulle zu versenken. Doch erst als ich eine Geschichte schrieb, in der eine Frau durchdreht, mit der alles grüßen, bin ich ernsthaft aufgewacht. Für diese Erzählung, von der mein Mann nichts wusste, natürlich nicht, weil er sowieso nichts mitbekam von mir, erhielt ich eine Menge Schelte. Niemals dürfte ich sie jemandem zeigen, mahnten meine Freunde. Nur einer sagte das nicht. Er fragte, bist du glücklich in deiner Ehe? Die Frage traf mich wie der Hieb mit einer Faust. Sie sprach offen aus, was ich mir nicht einmal zu gedenken getraute. Zugleich durchbrach sie das Tabu, das meine Ehe wie die gesamte Familientradition mühselig zusammenhielt und ich gab zu, nein, glücklich bin ich nicht. Ich hatte nicht einmal gedacht, dass mir so etwas wie Glück zustünde. Es vergingen aber noch 3 Jahre, ehe ich mich trennte. Die Kinder waren noch klein. Ich verspürte wenig Kraft, hatte kein Einkommen, keine Perspektive und nirgends Unterstützung. Ich kannte auch niemanden, den ich mich hätte anvertrauen können. Gerade Menschen, von denen ich annahm, dass sie mir nahe stünden, wiegelten oft ab. Dein Mann ist solch eine angesehene Person, so tadellos, er kocht sogar. als wäre es ein Grund vor Dankbarkeit zu zerfließen, weil ein Mann das Essen, das er selbst verspeist, gelegentlich auch zubereitet. Einmal rief mich meine Nachbarin an und wollte wissen, wie es mir ging. Sie erwischte mich in einem Augenblick, da ich verletzlich war. Mein Mann war fort, ich war alleine mit den Kindern. Ich brach in Tränen aus. »Warum weinst du? Wenn ich einen Mann wie deinen hätte, wäre ich froh«, sagte sie. »Er geht nicht fremd, er bringt Geld nach Hause. Bist du nicht stolz auf ihn?« Von da an erzählte ich niemandem mehr, was mich bedrückte. Ich grub es in mich ein und verstummte. Aber was man nicht ausdrückt, frisst einen inwendig auf. Schließlich wandte ich mich an eine Beratungsstelle. Ich wusste, dass ich Hilfe brauchte. Wollte ich vollends freikommen aus einer Beziehung, die längst toxisch geworden war. Denn mittlerweile traute ich mir selbst nicht mehr. Meine Wahrnehmung war so verschoben, dass ich alles, was ich fühlte, anzweifelte. Sprachen wir miteinander, war alles, was ich sagte, verkehrt. Mal war ich zu empfindlich, dann hatte ich doch nur wieder alles falsch verstanden. Undankbar war ich sowieso die ganze Zeit. Warum ich denn nicht wertschätze, was ich für die Familie tat, auch wenn es kein Geld einbrachte und meine Rente. Nun ja, keine war. Ob ich die Kinder denn nicht liebte und sowieso, was meines ist auch dein, sei doch endlich wieder zufrieden. Das sagte er so lange, bis ich ging. Dann aber brach sofort der Kampf um jeden Pfennig los. Dass ich mich von ihm trennen wollte, empörte ihn ohnehin aufs Ärgste. Und wieso ausgerechnet jetzt? Er war befördert worden, verdiente mehr als je zuvor. Sicherlich wusste ich nicht, was das für steuerliche Nachteile bedeutete. Inzwischen arbeitete er in einer anderen Stadt, viele Kilometer weit entfernt von uns. Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass wir zu ihm zogen. Schließlich verdiente er das Geld und ich, ja, ich hatte nichts. Dass ich nicht mehr mit ihm zusammenleben und selbst wegziehen wollte, woanders hin, um mir dort ein eigenes Leben aufzubauen, mit den Kindern, die bei mir bleiben wollten, begriff er nicht. Es stand außer Frage, das ließ er nicht zu. Jetzt brauchte ich auch juristischen Beistand, denn die Sache ging bis vors Gericht. Kurz vor dem Verfahren knickte er ein und zog die Weigerung zurück. Es gab keinen Grund, um den Umzug zu verwehren, zumal die Kinder sich eindeutig dafür ausgesprochen hatten, dass sie mit mir gehen und bei mir bleiben wollten. Heute lebe ich in Ludwigsburg und ich bedauere nicht, dass ich gegangen bin. Doch auch hier suchte ich sofort Unterstützung, weil ich weiß, dass der Weg in die emotionale Unabhängigkeit zumal nach über 20 Ehejahren langwierig verläuft. Bei Frauen für Frauen fand ich Menschen, die mit mir den verwickelten Faden in der Hand halten, bis sich der Knoten löst und mich begleiten bei meinen Gehversuchen in die Unabhängigkeit. Denn noch immer traue ich mir nicht gänzlich und wann immer ich E-Mails von einem erbosten Ex im Spee erhalte, in denen er mich daran erinnert, dass ich etwas Fürchterliches verbrochen habe und mich emotional wie finanziell bedroht, wird mir flau im Magen. Oder wenn er den Kindern sagt, schaut nur, was eure Mutter angerichtet hat. Sie hat unsere Familie zerstört. Oder wenn ich Briefe erhalte von meinen Schwiegereltern, beide fromme Pfarrersleute. Gott segne dich, schreiben sie. Aber es gefällt ihm ganz und gar nicht, was du tust. Allmählich aber wird auch das weniger. Und vielleicht irgendwann hört es ganz auf. Wer weiß, zumindest erhöht es nicht länger meinen Puls. Erst gestern jedenfalls umarmte mich mein Kind. Mama, sagte es. Ich bin froh, dass du dich getrennt hast und wir jetzt hier leben. Ich danke dir dafür. Und ich danke allen, die mir geholfen haben, dass ich gehen konnte. Insbesondere Frauen für Frauen, die noch immer für mich da sind. Ohne ihre Unterstützung stünde ich anders da. Und ich bin mir sicher, es sähe ungleich wackeliger aus. Danke. Danke, dass es euch gibt.
Der Verein Frauen für Frauen bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und bei allen privaten und öffentlichen Unterstützerinnen.